Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 40 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode möchte ich über die Nürnberger Gesetze, die Rassengesetze des Dritten Reiches, sprechen. Der Schwerpunkt wird dabei auf dem Blutschutzgesetz und dem Reichsbürgergesetz liegen. Das Reichsflaggengesetz werde ich nur kurz erwähnen.
Politische Agenda und Hintergründe.
Mir geht es darum zu erklären, was in den Nürnberger Gesetzen eigentlich drin stand und wie sie umgesetzt wurden. Dass es diese Nürnberger Gesetze gab, ist mehr oder weniger allgemein bekannt. Was da aber genau drin stand, ist nicht mehr Bestandteil des allgemeinen Wissens. Warum spreche ich darüber? Mir geht es erstens darum, dieses historische Wissen wieder etwas mehr in Umlauf zu bringen und andererseits darum, das Bewusstsein zu schärfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele westliche Gesellschaften an den Gedanken gewöhnt, dass alle vor dem Gesetz gleich sind und es keinerlei gesetzliche Diskriminierung mehr gibt oder zumindest nicht mehr geben sollte. Wer man ist und von wem man abstammt, spielt für die eigenen Rechte keine Rolle mehr. Es ist aber leicht zu erkennen, dass die politische Großwetterlage deutlich rauer geworden ist. Sprache und Maßnahmen, die man lange für undenkbar gehalten hat, sind nun denkbar und werden teilweise auch Realität. Warum sollten also so etwas wie die Nürnberger Gesetze nicht in abgewandelter Form wieder auftreten? Damals gab es diese Maßnahmen aufgrund der Rassenlehre der Nationalsozialisten, aber niemand hindert eine undemokratische Regierung daran, ein solches Maßnahmenpaket auf Basis anderer Faktoren wie Zuwanderungsstatus, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, politische Ansichten, ethnischem Status etc. einzuführen. Totalitäre Systeme entstehen nicht über Nacht, sondern schrittweise. Wie beim kochenden Frosch, den man langsam erhitzt und der deshalb nicht aus dem Topf springt, bis es zu spät ist. Deswegen informiert euch, schärft eure Sinne, damit ihr wisst, was passiert, bevor es zu spät ist.
Die verwendeten Quellen.
Der deutschsprachige Wikipedia-Artikel zum Thema Nürnberger Gesetze ist ziemlich gut. Ich werde hier vor allem die Bildtafel verwenden. Flankierend werde ich die Goebbels-Tagebücher nutzen, sowie das Hausbuch für die deutsche Familie aus den späten 30er Jahren. Als weitere Quelle werde ich einen Ausschnitt aus einer Goebbels-Rede vom 16. September 1935 zitieren. Die Buchquellen im Detail. Hausbuch für die deutsche Familie, Verlag für Standesamtswesen, Berlin, vermutlich späte 30er Jahre. Josef Goebbels, Tagebücher, Band 3, 1935 bis 1939, Herausgeber Ralf Georg Reuth, Pieper Verlag GmbH, München, 1992. Ein Hinweis: In diesem Video geht es um die rassistische Gesetzgebung des Dritten Reiches. Der Einfachheit halber werde ich die Begrifflichkeiten der Nazis verwenden. Das heißt nicht, dass ich sie mir zu eigen mache oder befürworte, ganz im Gegenteil. Es bringt jedoch nichts, dieses Gesetzespaket noch komplizierter zu machen, indem wir politisch korrekte und schön gefärbte Begrifflichkeiten verwenden. Ich bitte dies bei etwaigem Feedback zu berücksichtigen. Auf dem 7. Reichsparteitag der NSDAP am 15. September 1935 verabschiedete der Reichstag einstimmig die Nürnberger Gesetze. Diese umfassten im Einzelnen das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, kurz auch Blutschutzgesetz genannt, das Reichsbürgergesetz, und heutzutage wird auch das Reichsflaggengesetz dazugerechnet, obwohl das damals nicht so war. Es erklärte die Hakenkreuzflagge zur Reichsflagge. Im Blutschutzgesetz war es Juden verboten, diese Flagge in irgendeiner Form zu verwenden. Dies sollte verhindern, dass Juden mithilfe dieser Flagge ihre Geschäfte arisch tarnen konnten. Das Blutschutzgesetz verbot die Ehe sowie den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden. Laut der Rassenideologie der Nazis war dies notwendig, um das deutsche Blut reinzuhalten. Sexueller Verkehr zwischen Juden und Nichtjuden wurde als Rassenschande bezeichnet und mit Gefängnis bestraft. Bestraft wurden allerdings nur Männer, nicht Frauen, egal welcher beteiligte Jude war. Diese Bestimmung wird Adolf Hitler persönlich zugeschrieben, der Ansicht war, dass Frauen in sexueller Hinsicht unmündig seien und hier nicht bestraft werden könnten. Frauen blieben somit generell straffrei bei Rassenschande. Im Lauf der Jahre wurde diese Regelung ausgeweitet. War anfangs sexueller Verkehr notwendig für eine Verurteilung, reichte später schon ein Kuss, eine Umarmung oder eine andere Form nicht sexuellen körperlichen Kontaktes. Ferner war es Juden verboten, deutschblütige Dienstmädchen unter 45 Jahren Alter zu beschäftigen. Es wurde unterstellt, dass sie sich sonst an ihnen vergehen würden. Ein paar Zahlen zum Thema Rassenschande. Zwischen 1936 und 40 wurden 1911 Männer wegen Rassenschande verurteilt. Alleine 1937 waren es 512 Männer, zwei Drittel davon Juden. Deutschblütige Männer, die sich mit jüdischen Frauen eingelassen hatten, wurden wesentlich milder bestraft als jüdische Männer, die sich mit deutschblütigen Frauen eingelassen hatten. Jüdische Männer mussten mit mehreren Jahren Zuchthausstrafe rechnen. 2 bis 4 Jahre waren der Durchschnitt, es konnten aber auch 15 Jahre sein. In Ausnahmefällen gelang es Richtern, über juristische Tricks die Todesstrafe zu verhängen, die dann auch vollstreckt wurde. Ehen zwischen Deutschen und Nicht-Europäern, zum Beispiel Asiaten, Afrikanern, schwarzen Amerikanern etc., waren entweder ebenfalls verboten oder zumindest unerwünscht. Wenn es das Potenzial für diplomatische Verwicklungen gab, zum Beispiel wenn Japaner beteiligt waren, wurden die Anträge bewusst verzögert und nach langer Wartezeit dann abgelehnt. In weiteren Verordnungen wurden Deutsche und Mischlinge diverser Grade definiert und die Heiratsregeln bestimmt. Hier ist dann die Bildtafel wichtig. Sie ist zu finden im genannten Wikipedia-Artikel, aber ich habe auch ein Original aus dem Hausbuch vorliegen. Analysiert wurde jeder Mensch bis auf die Ebene der Großeltern. Von daher war es wichtig, den eigenen Stammbaum zu kennen bzw. zu erforschen und in einem Ahnenpass zu dokumentieren. Der Ahnenpass war für Hochzeiten und auch für andere offizielle Vorgänge notwendig. Für die meisten Menschen reichte es, die Großeltern erforscht und dokumentiert zu haben. Wer jedoch in der NSDAP oder als Unteroffizier in der SS etwas werden wollte, beziehungsweise wer Bauer war und seinen Hof vererben wollte, musste einen rein deutschblütigen Stammbaum bis ins Jahr 1800, also rund 150 Jahre in die Vergangenheit, nachweisen. Bei SS-Führern reichte dies sogar bis ins Jahr 1750 zurück, also rund 200 Jahre. Wenn sich bei aktiven Nazis plötzlich männliche Juden oder Ausländer im Stammbaum wiederfanden, gab es eine besonders beliebte Methode, um daraus entstehende Probleme zu lösen. Mütter, Großmütter oder andere Verwandte mussten unter Eid bezeugen, dass der Ehepartner nicht der biologische Vater war, sondern ein deutschblütiger Mann im Rahmen einer außerehelichen Affäre das Kind gezeugt hatte. So konnte man problematische Stellen im Lebenslauf im Sinne der Nazis ausbügeln. Ein rein Deutscher musste 4 deutsche Großeltern vorweisen. Damit durfte er andere reine Deutsche heiraten, die Kinder galten dann als deutschblütig. Ehen mit Vierteljuden waren ebenfalls gestattet, auch hier galten die Kinder dann als deutschblütig. Ehen mit Halbjuden benötigten eine Ausnahmegenehmigung. Ehen mit Dreivierteljuden und Volljuden waren verboten. Ein Mischling zweiten Grades war ein Vierteljude, sprich ein jüdischer Großelternteil und 3 Deutsche. Ehen mit rein Deutschen waren gestattet, die Kinder galten als deutschblütig. Ehen mit anderen Vierteljuden, Dreivierteljuden und Volljuden waren verboten. Ehen mit Halbjuden waren mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Die Logik dahinter erschließt sich nicht sofort. Der Status der Mischlinge war in der Nazi-Führung umstritten. Ich werde näher darauf eingehen, sobald ich durch alle Kategorien durch bin. Ein Mischling ersten Grades war ein Halbjude. 2 deutsche Großeltern, 2 jüdische. Ehen mit rein Deutschen sowie Vierteljuden benötigten eine Genehmigung. Ehen mit anderen Halbjuden waren gestattet, die Kinder blieben Halbjuden. Ehen mit Dreivierteljuden und Volljuden waren gestattet, die Kinder galten als Juden. Volljuden waren Menschen mit 3 oder 4 jüdischen Großeltern. Die Heiratsregeln für Volljuden und Dreivierteljuden waren identisch. Ehen mit rein Deutschen und Vierteljuden waren verboten. Ehen mit Halbjuden, Dreivierteljuden und Volljuden waren gestattet. Die Kinder galten dann als Juden. Es gab dann noch ein paar Sonderfälle, die in den Tafeln auch aufgeführt werden. Erster Sonderfall. Mischling, der aus verbotenem außerehelichen Verkehr mit einem Juden stammt, und nach dem 31. Juli 1936 außerehelich geboren wird, gilt als Jude. Dies galt also speziell für Halbjuden. Zweiter Sonderfall. Mischling, der aus einer Ehe mit einem Juden stammt, die nach dem 17.09.1935 geschlossen ist, gilt als Jude.
Bei bereits bestehenden Ehen bleibt er Mischling.
Hier gab es also eine Art Bestandsschutz für Ehen, die vor der Verabschiedung dieses Gesetzes geschlossen worden waren. Mischlinge galten zudem als Juden, wenn sie der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörten oder mit einem Juden verheiratet waren. Auch in diesem Fall galten die Kinder als Juden. Zielsetzung dieser Regelungen war es, die sogenannte Rassenvermischung zu stoppen und Mischlinge nach und nach aus dem deutschen Genpool herauszulöschen. Juden durften und sollten unter sich bleiben, ebenso Deutsche. Dies erklärt auch die etwas komplizierten Regelungen für die Mischlinge. Hier muss man verstehen, dass die genauen Regelungen unter den Nazis umstritten waren. Die weniger Radikalen wollten möglichst viel deutsches Blut erhalten und wollten daher Viertel- und Halbjuden möglichst integrieren. Hardliner wie Josef Goebbels dagegen hätten am liebsten auch Halbjuden und Vierteljuden wie Volljuden behandelt. Der Kompromiss hat also zum Ziel, möglichst schnell die Mischlinge verschwinden zu lassen, nach Möglichkeit innerhalb weniger Generationen. Hierzu ein Zitat aus dem Hausbuch von den Seiten 88 fortfolgende. Hier wird der damalige Innenminister Wilhelm Frick zitiert, der sich am 1. Dezember 1935 folgendermaßen in der Deutschen Juristenzeitung auf den Seiten 1390 fortfolgende so äußerte.
Die Mischlinge erfahren grundsätzlich eine besondere Behandlung. Da sie nicht Juden sind, können sie nicht den Juden, da sie nicht Deutsche sind, können sie nicht den Deutschen gleichgestellt werden. Im Übrigen muss dafür Sorge getragen werden, die Mischlinge möglichst bald zum Verschwinden zu bringen. Dies ist einmal dadurch erreicht, dass man die überwiegend zum Judentum tendierenden Mischlinge dem Judentum zugeschlagen hat. Es ist auf der anderen Seite dadurch erreicht, dass man den Mischlingen mit zwei volljüdischen Großeltern die Eheschließung mit deutschblütigen Personen nur mit Genehmigung gestattet. Den Mischlingen mit nur einem jüdischen Großelternteil wird dagegen durch die ohne weiteres zulässige Eheschließung mit deutschblütigen Personen das Aufgehen im Deutschtum erleichtert. Um dies nicht zu verzögern, ist ihnen die Eheschließung untereinander verboten.
Diese Genehmigungen wurden übrigens selten erteilt. Meistens wurden derartige Heiratsgesuche abgelehnt. Die bearbeitende Stelle für diese Anträge war ein Ausschuss im Innenministerium. Was wurde bei einem Antrag zu einer Heiratsgenehmigung geprüft? Erstens das Aussehen. Sahen die Personen nach dem rassischen Denken der Nazis deutsch oder jüdisch aus? Zweitens der Charakter. Hatten die Personen aus Nazi-Sicht eher gute deutsche oder schlechte jüdische Charaktereigenschaften? Drittens, wie sah die Familiengeschichte der Personen aus? Viertens, wie war ihre politische Einstellung? Wer sich als Viertel- oder Halbjude für die NSDAP eingesetzt hatte, konnte auf eine Heiratsgenehmigung hoffen. Alle anderen besaßen effektiv keine Chance. Ab 1942 wurden aufgrund des Krieges keine Ausnahmegenehmigungen mehr erteilt. Zwangsscheidungen existierender Mischehen, die manche Nazis gefordert hatten, gab es nicht. Allerdings machten es neue Regelungen möglich, Rasse als zulässigen Scheidungsgrund anzugeben. Es gab speziell bei der Gestapo und der SS Bemühungen, gegen die nicht deutschblütigen Ehepartner von Mischehen vorzugehen. Inhaftierungen wegen geringfügiger Vergehen kamen immer wieder vor. Ebenso wurden mehrfach Vorschläge gemacht, doch noch Zwangsscheidungen gesetzlich durchzuführen bzw. die jüdischen Ehepartner einfach zu deportieren. Im Mai 1943 wurden solche Versuche jedoch durch Anweisung des Reichssicherheitshauptamtes unterbunden. Mit der Auflösung der Strukturen kurz vor Kriegsende 1945 kam es jedoch vor, dass an manchen Orten doch noch gegen Mischehen vorgegangen wurde. Generell hatten Juden und Mischlinge in Mischehen eine weitaus höhere Chance, das Dritte Reich halbwegs unbeschadet zu überstehen. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer. Im späteren Verlauf des Krieges wurden manche Mischehen auch zu sogenannten privilegierten Mischehen aufgewertet. Was eine privilegierte Mischehe ausmachte, wurde nie gesetzlich geregelt und wurde daher ziemlich willkürlich gehandhabt. Hauptsächlich betraf sie Personen, die weitgehend assimiliert waren und nicht Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft waren, aufgrund ihrer Vorfahren im Dritten Reich jedoch als Juden galten. Privilegierte Mischehen wurden später von diversen Maßnahmen der Nazis ausgenommen, so zum Beispiel Enteignung und Deportation. Zwar wurden im Laufe des Krieges die Maßnahmen gegen privilegierte Mischehen ebenfalls verschärft, jedoch uneinheitlich, das heißt mit starken regionalen Unterschieden, und sie waren weiterhin milder als die Maßnahmen gegen Juden. Laut der Volkszählung von 1939 gab es 20.454 Mischehen in Deutschland. Für das Jahr 1933 wurden sie auf 35.000 geschätzt. Im Gegensatz zu anderen Ehen lag die Scheidungsrate während der Zeit des Dritten Reiches um 20% höher. Es gelang den Nazis jedoch nicht, sämtliche Mischehen aufzulösen. Im besetzten Ausland galten ähnliche Verschonungsmaßnahmen für Mischehen. Speziell in den westlichen Ländern waren die Regeln durchaus mit denen innerhalb des Deutschen Reiches vergleichbar. In der besetzten Sowjetunion dagegen wurde kaum Rücksicht genommen und vielerorts wurden auch Menschen in Mischehen und Vierteljuden als Juden eingestuft und entsprechend behandelt. Nun zum zweiten Gesetz, dem Reichsbürgergesetz. Dies hatte zum Ziel, eine dreiklassige Bürgerschaft aufzubauen. Die Reichsbürger, die Staatsbürger und Menschen, die weder das eine noch das andere waren. Reichsbürger mussten deutschblütig oder germanisch sein und durch ihr Verhalten eine besondere Treue zum deutschen Volk und Reich bewiesen haben. Die Verleihung der Reichsbürgerschaft wurde durch einen Reichsbürgerbrief besiegelt. Aufgrund des Krieges wurde dies jedoch nie umgesetzt. Die Reichsbürger blieben ein theoretisches Konstrukt. Bedeutsam wurde das Gesetz eher auf der anderen Seite. Es erlaubte nämlich den Entzug der Staatsbürgerschaft. Im ersten Schritt mussten jüdische Beamte ihren Dienst Ende 1935 quittieren. Juden verloren zudem das Wahlrecht, auch wenn das im Dritten Reich sowieso bedeutungslos war. Auf Basis des Reichsbürgergesetzes wurden Verordnungen erlassen, die 1938 jüdischen Ärzten und Rechtsanwälten die Zulassung strich. Durch eine Verordnung Hitlers am 25. November 1941 wurde allen deutschen Juden die Staatsbürgerschaft entzogen, wenn sie im Ausland lebten. Juden, die aus dem Deutschen Reich deportiert wurden, wenn sie zum Beispiel in ein Konzentrationslager oder Ghetto im besetzten Polen oder noch weiter im Osten transportiert wurden, verloren ihre Staatsbürgerschaft beim Überqueren der Reichsgrenze. Mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft verloren sie auch sämtliches Eigentum, Vermögen und alle finanziellen Ansprüche gegen den Staat. Durch die Zwangsdeportation verloren die Juden also die Staatsbürgerschaft und der NS-Staat strich das Vermögen der Deportierten ein. In einer weiteren Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurde die Einstufung der Juden und Mischlinge festgelegt, die ich vorhin anhand der Heiratstafel erläutert habe. Erstens, Personen mit drei oder vier jüdischen Großeltern galten als Volljuden bzw. Juden. Laut der Volkszählung von 1939 gab es davon 330.539 in Deutschland. Zweitens, Personen mit zwei jüdischen Großeltern galten als Mischlinge ersten Grades bzw. Halbjuden. Laut der Volkszählung von 1939 gab es davon 71.126 in Deutschland. Drittens, Personen mit einem jüdischen Großelternteil galten als Mischlinge zweiten Grades bzw. Vierteljuden. Hier weist die 1939er Volkszählung 41.454 Menschen aus. Halbjuden, die ihren Glauben praktizierten oder mit einem Volljuden verheiratet waren, galten als Volljuden. Für sie wurde der Begriff Geltungsjude eingeführt. 1943 lebten in Deutschland nur noch 31.910 Juden. Das heißt, mehr als 90% waren bereits ermordet oder deportiert worden. Und natürlich gab es auch beim Reichsbürgergesetz Ausnahmen. Laut § 7 der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz behielt sich Hitler persönlich vor, Ausnahmen zu bestimmen. Hermann Göring wurde später der Satz zugeschrieben: Wer bei mir Jude ist, bestimme ich. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Luftwaffengeneral Erhard Milch, über den Göring seine schützende Hand hielt. Es gab rund 10.000 Anträge auf eine Besserstellung. Diese Anträge wurden durch Vorinstanzen geprüft. Hierbei wurde erneut das rassische Aussehen, der Charakter, der Werdegang und die politische Einstellung geprüft. Weltkriegsveteranen und Parteimitglieder konnten sich gewisse Chancen ausrechnen. Die Erfolgsquote war trotzdem gering. Von den 10.000 Anträgen waren nur wenige erfolgreich. Zwei Volljuden, 260 Mischlinge und 1.300 Geltungsjuden wurden schließlich bessergestellt. Mischlinge, die in der Wehrmacht dienten, mussten im April 1940 entlassen werden. Allerdings gab es auch hier Ausnahmen. Es gab zudem zahlreiche Fälle, bei denen die Wehrmacht diese Anordnung unterlief und die Mischlinge weiter dienen ließ. Hitler verschärfte die Entlassungsmaßnahmen nach dem Attentat auf ihn im Juli 1944. Alle drei Gesetze besaßen Ausnahmeregelungen und Vorbehalte. Zudem gab es gewisse Unschärfen in der Umsetzung, weswegen Änderungen bzw. regionale Ungleichbehandlungen durchaus möglich waren. Laut der Gestapo wurden die Gesetze von der Bevölkerung größtenteils mit Zufriedenheit aufgenommen, da nun die Isolierung des Judentums umgesetzt werden konnte. In katholischen Kreisen fanden die Regeln nur wenig Beifall. Begrüßt wurde nur, dass der Antisemitismus jetzt in geordneten Bahnen und nicht mehr krawallartig verlief. Allerdings sind diese Rückmeldungen der Gestapo mit Vorsicht zu genießen, da als Quellen ausschließlich von Agenten mitgeschriebene öffentliche Gespräche dienten. Was die Leute tatsächlich dachten, kann nicht so leicht festgestellt werden. Die NS-Führung versuchte, die Gesetze gegenüber der Bevölkerung mit rassischen Argumenten zu begründen. Im Hausbuch findet sich ab der Seite 88, wie passend, folgender Eintrag. Die nationalsozialistische Staatsführung, die die Bedeutung von Rasse und Erbgut für das Schicksal eines Volkes erkannt hat, konnte sich naturgemäß nicht damit begnügen, nur Gesetze zum Schutze und zur Pflege des Erbgutes zu erlassen. Es ist deshalb das Blutschutzgesetz erlassen worden, das die Reinhaltung des deutschen Blutes bezweckt. Und auch hier gibt es wieder einen Beitrag von Innenminister Frick. Nach den Erfahrungen der Geschichte hängt der Bestand eines Volkes wesentlich davon ab, dass sein Blut rein und gesund erhalten wird. Das deutsche Blut bildet keine eigene Rasse. Das deutsche Volk setzt sich vielmehr aus Angehörigen verschiedener Rassen zusammen. Allen diesen Rassen aber ist eigentümlich, dass ihr Blut sich miteinander verträgt und eine Blutsmischung, anders wie beim nicht arztverwandten Blut, keine Hemmungen und Spannungen auslöst. Dem deutschen Blut kann daher unbedenklich auch das Blut derjenigen Völker gleichgestellt werden, deren rassische Zusammensetzung der Deutschen verwandt ist. Das ist durchweg bei den geschlossenen Europa siedelnden Völkern der Fall. Reichsbürger können daher auch die Angehörigen der in Deutschland wohnenden Minderheiten, zum Beispiel Polen, Dänen und so weiter, werden. Innerhalb der deutsch-jüdischen Gemeinschaft fanden die Regeln ein geteiltes Echo. Die starken Einschränkungen wurden bedauert. Allerdings wurde begrüßt, dass es nun Regelungen gab, die ein Nebeneinander von Juden und Deutschen ermöglichen könnten. Teile der Orthodoxen und Zionisten begrüßten sogar eine Trennung von Juden und Nichtjuden. Bewusst oder unbewusst griffen die Nazis diese Stimmung auf. Im Hausbuch heißt es nämlich weiter: Das Reichsbürgergesetz und das Blutschutzgesetz sowie die dazu ergangenen Ausführungsverordnungen verfolgen nicht den Zweck, die Angehörigen des jüdischen Volkes nur um ihrer Volkszugehörigkeit willen schlechter zu stellen. Die Ausschaltung des Judentums aus dem deutschen öffentlichen Leben und die Verhinderung weiterer Rassenmischung sind vielmehr gebieterische Notwendigkeiten, wenn der Fortbestand des deutschen Volkes gesichert bleiben soll. Die Lebensmöglichkeit soll den Juden in Deutschland nicht abgeschnitten werden. Das deutsche Schicksal aber gestaltet in Zukunft lediglich das deutsche Volk. Die weitaus größere Gruppe der Assimilanten, die sich als Deutsche und nicht als Juden fühlten, waren jedoch vor den Kopf gestoßen. In einer Rede vom 16. September 1935 sagte Josef Goebbels mit stark ironischem Unterton, den ich versuchen werde zu kopieren: Wir hoffen, dass mit diesen Judengesetzen nun die Möglichkeit besteht, ein erträgliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk herbeizuführen. An dieser Stelle gab es Gelächter. Das nenne ich geschickt, das ist gekonnt. Wenn man aber gleich dahinter gesagt hätte: So, und das sind die heutigen Judengesetze, ihr sollt nur nicht glauben, dass das alles ist. Nächsten Monat, da ist gar nichts mehr dran zu ändern. Nächsten Monat kommen die Nächsten, und zwar so, bis ihr bettelarm wieder im Ghetto sitzt. Ja, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn die Juden die ganze Welt gegen uns mobil machen. Wenn sie ihnen aber eine Chance geben, eine geringe Lebensmöglichkeit, dann sagen sich die Juden: Ach, wenn die jetzt im Ausland wieder anfangen zu hetzen, dann wird's noch schlimmer. Also Kinder, seid doch mal still, vielleicht geht's doch. An dieser Stelle Gelächter und Applaus. Und vor allem, die Juden laufen uns ja nicht weg. Gerade Goebbels war aber mit den Gesetzen nicht voll zufrieden. Am 17. September 1935 schrieb er in sein Tagebuch, siehe auch Seite 889,
»Das Judentum ist schwer geschlagen.«
Der Herausgeber notierte dazu in einer Fußnote:
In der Auseinandersetzung um deren Ausführungsbestimmungen, die Mitte November 1935 in Kraft traten, gehörte Goebbels zu den radikalsten. Er focht vehement dafür, nicht nur Voll-, sondern auch Halb- und Vierteljuden und die mit ihnen verheirateten Personen aus Deutschland zu vertreiben. Nur widerwillig trug er schließlich den Kompromiss mit.
und als besagte Ausführungsbestimmungen am 15. November 35 in Kraft traten, schrieb Goebbels in sein Tagebuch, Seite 909,
Ausführung Judengesetze. Ein Kompromiss, aber der bestmögliche. Vierteljuden zu uns herüber, Halbjuden nur in Ausnahmen. In Gottes Namen, damit Ruhe kommt. Geschickt und unauffällig in die Presse lancieren. Nicht zu viel Geschrei darum machen.
Sanktionen aus dem Ausland, die zunächst befürchtet worden waren, blieben übrigens aus. Die USA hatten entsprechende Pläne ursprünglich geäußert, diese dann jedoch fallen gelassen. Die Nürnberger Gesetze waren jedoch nur ein Schritt, nicht das Ende der antijüdischen Gesetze in Deutschland. Der Judenstern wurde 1939 im besetzten Polen eingeführt. In Deutschland musste er erst ab September 1941 getragen werden. Die Judensternpflicht galt auch für Juden innerhalb von Mischehen. Deutschblütige Ehemänner von jüdischen Frauen und deutschblütige Ehefrauen von jüdischen Männern mussten später Zwangsarbeit verrichten. Auf der Wannsee-Konferenz 1942 wurde eine endgültige Lösung für Mischlinge und Mischehen diskutiert. Eine Gruppe forderte die Vernichtung dieser Menschen, eine andere sträubte sich gegen diese Zerstörung deutschen Blutes und bevorzugte die Zwangssterilisierung. Diese mildere Strömung konnte sich am Ende durchsetzen. Für eine Weile wurde die Meinung vertreten, dass die Nürnberger Gesetze relativ spontan und überraschend aus einem Impuls heraus geschrieben und beschlossen worden seien. Tatsächlich war eine gewisse Hektik vorhanden, um die Gesetze während des Parteitages zu beschließen. Heutzutage geht man jedoch davon aus, dass die Gesetze durchaus schon geplant waren und es gibt Hinweise auf vorbereitende Maßnahmen aus dem Frühsommer 35. Allein die Verabschiedung war wohl etwas hektisch, nicht aber die Zielsetzung, diese Gesetze überhaupt auf den Weg zu bringen.
Ein paar abschließende Worte.
Fassen wir zusammen. Die Nürnberger Gesetze waren ein Bündel an einzelnen Gesetzen und Verordnungen, die den Antisemitismus und den Rassismus in Deutschland in Recht und Gesetz gossen. Menschen wurden nach ihren Vorfahren klassifiziert und mussten nun Familienstammbäume erforschen und Ahnenpässe erstellen lassen. Es gab strenge Regeln bezüglich der Eheschließung und des intimen Kontaktes. Die Einstufung eines jeden Menschen war entscheidend für sein weiteres Schicksal und bestimmte, welcher Weg im Dritten Reich für ihn vorgesehen war. Ein privilegierter Weg als Deutschblütiger, ein schwieriger Weg als Mischling oder ein hoffnungsloser Weg ins Verderben als Jude. Nur wenige Menschen konnten sich über Ausnahmeregelungen oder in halbwegs geschützten Mischehen vor den allerschlimmsten Konsequenzen retten. Auf den Nürnberger Gesetzen bauten später weitere Regelungen und Verschärfungen auf, die das Leben für Juden und Mischlinge weiter erschwerten. Erst der Zusammenbruch des Dritten Reiches im Mai 45 beendete dieses rassistische Gesetzespaket.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.